Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und wir nehmen jetzt einen Lyrikband in die Hand, den man nur mit Bedrückung lesen kann, weil es gequälte, aller Rechte beraubte Menschen waren, ohne Anklage einfach weggesperrt, jahrelang inhaftiert, die es trotzdem schafften, Gedichte aus Guantanamo zu schreiben. Jetzt sind sie erstmals auf Deutsch veröffentlicht in einem Buch, das Sebastian Köthe herausgegeben hat. Der Wissenschaftler hat über dieses Thema promoviert. Zurzeit lehrt er in Zürich, dort sind wir mit ihm verbunden. Guten Morgen, Herr Köthe, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, vielen Dank.
Dieser Band erschien in den USA bereits 2007 mit der komplizierten Publikationsgeschichte, könnte man ein eigenes Buch fast füllen, Herr Köthe. Wie ist das deutsche Projekt jetzt zustande gekommen?
Das deutsche Projekt ist so zustande gekommen, dass ich diese Gedichte nochmal im Zuge meiner Doktorarbeit gelesen habe und dann einfach erstaunt war, dass die Texte nie ins Deutsche übersetzt worden sind. Und im Januar 2022 hat sich ja sozusagen die Eröffnung des Gefangenenlagers Guantanamo um 20 Jahre gejährt. Und das habe ich als Anlass genommen, um nochmal Verlage anzusprechen. Und zum Glück hat sich Matthes und Salz Berlin bereit erklärt, die Gedichte ins Deutsche zu übertragen.
Wenige Monate nach 9/11, den Anschlägen in New York, wurde das Gefangenenlager in Guantanamo, also dieser US-Enklave auf Kuba, eingerichtet. Insgesamt waren seither mindestens 780 Männer und Jungen dort inhaftiert unter dem Vorwurf des Terrorismus. Und ja, dann wurde der Ort schnell berüchtigt. Sie beschreiben ihn, Herr Köthe, als Folterdispositiv. Erklären Sie uns den Begriff?
Ja, der Begriff will sagen, dass sich Folter in Guantanamo nicht mehr auf einzelne Handlungen beziehen lässt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Also es gibt natürlich einzelne Handlungen, wie zum Beispiel Schläge, Tritte, Übergriffe, sexualisierte Berührungen oder Zwangsernährungen. Aber die Folter in Guantanamo bis heute ist ein Dispositiv, das heißt ein räumlich-technischer Zusammenhang, der zum Beispiel darin besteht, dass die Gefangenen rund um die Uhr in Isolationszellen sind oder dass sie rund um die Uhr unter grellem Licht leben, dass sie mit ihren Familien nicht sprechen dürfen, dass sie permanent beobachtet werden und zum Beispiel keine Privatsphäre haben. Das heißt, das sind Sachverhalte, die sich gar nicht so einfach beschreiben oder vorstellen lassen, die aber rund um die Uhr permanent die Menschen gequält haben und teilweise bis heute quälen.
Unter welchen Umständen konnten denn dann überhaupt, oder unter diesen Umständen ist es ja schwer vorstellbar, überhaupt Gedichte zu verfassen? Die Männer hatten ja oft nicht mal Bleistift und Papier zur Hand.
Ja, das ist eine lange und wirklich sehr wichtige Geschichte. Die Gefangenen haben angefangen, Gedichte gar nicht so zu schreiben, wie sie jetzt in dem Band schlussendlich veröffentlicht wurden, sondern sie haben zum Beispiel kleine Zeichen oder Worte in Becher gekratzt mit ihren Fingernägeln oder mit kleinen Steinchen. Sie haben sich Zeilen zugerufen oder zugeflüstert, wenn sie nicht miteinander sprechen durften. Das heißt, ich würde sagen, die poetischen Handlungen in Guantanamo, die haben eigentlich mit dem ersten Tag, und so berichten das auch die Gefangenen in ihren Memoiren, die inzwischen erschienen sind, seit dem ersten Tag haben die Gefangenen versucht, Zeichen zu produzieren, etwas zu erfinden, das Lager zu verändern. Und daraus, soll ich noch?
Ja, bitte,
daraus,
bitte.
Daraus hat sich dann, weil das Lager ist ja nicht dasselbe geblieben, sondern hat sich sehr verändert. Zum Beispiel dadurch, dass die Anwälte und Anwältinnen Zugang zum Gefangenenlager bekommen haben. Das heißt, diese Gedichte, die wir heute lesen können, sind Ergebnisse der Korrespondenz zwischen den Gefangenen und den Anwältinnen. Weil Mark Falkow, der ist Literaturwissenschaftler gewesen, der sozusagen US-amerikanische Urherausgeber dieser 22 Gedichte, der die 2007 veröffentlicht hat, der hat von seinen Gefangenen Gedichte geschickt bekommen in der Anwaltskommunikation. Und dann hat er seine Kollegen und Kolleginnen gefragt, ob sie nicht auch Gedichte bekommen hätten. Und dann stellte sich heraus, ja, sie hatten Gedichte bekommen und die Gefangenen haben versucht und haben sich in Gedichten an die Welt gewandt.
Von einem Verfasser wollen wir jetzt genauer hören. Hören wir uns aber erstmal ein Gedicht an, Herr Köthe. Sie haben dieses ausgewählt. Todesgedicht heißt es. Lesen Sie es uns vor.
Sehr gerne. Todesgedicht von Juma Adossari. Nehmt mein Blut, nehmt mein Grabtuch und die Überreste meines Körpers. Schießt Fotos von meinem Leichnam im Grab, einsam. Schickt sie in die Welt, an die Richter und an die Aufrechten, schickt sie an die Gradlinigen und Gerechten. Lasst sie die Last der Schuld tragen, vor der Welt, gegen diese unschuldige Seele. Lasst sie die Bürde tragen, vor ihren Kindern und der Geschichte. Die Bürde dieser verschwendeten, sündlosen Seele. Dieser Seele, die leiden musste durch die Hände der Beschützer des Friedens.
Todesgedicht aus dem Band Gedichte aus Guantanamo. Geschrieben hat es Herr Köthe Juma al-Dossari. Wer ist das?
Das ist ein Mensch, der 5 Jahre ohne Anklage in Guantanamo gefangen gewesen ist, der 2007 entlassen wurde und der dieses Gedicht geschrieben hat im Rahmen eigentlich eines Abschiedsbriefes, weil er so verzweifelt war im Gefangenenlager Guantanamo, weil er so sehr die Hoffnung dort verloren hat, dass er wirklich mehrfach auf die, auf die brutalste und verzweifelste Art versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Und dieses Gedicht hat er zuerst in einem Abschiedsbrief eben geschrieben, der an seinen Anwalt und den Übersetzer adressiert war, und er hat sich versucht, in einer Gesprächspause mit dem Anwalt das Leben zu nehmen, um damit sozusagen sein Suizid von dem Anwalt bezeugt werden würde. Das war die Idee, dass der Gedanke war, dass sozusagen, weil er in dem Gefangenenlager ist, weil er nicht weiß, wie über ihn von den US-Militärs gesprochen wird, was in der Zensur stehen bleibt, dass jemand dem ansichtig wird. Und deswegen beginnt dieser Abschiedsbrief auch mit einer Entschuldigung, dass er seinen Freund zwingt, das sehen zu müssen.
In den USA ist dieser Band, als er 2007 erschien, ja ein richtiger Bestseller gewesen, zur meistverkauften Lyrikanthologie damals. Es ging aber dann eine kontroverse Debatte über die Qualität dieser Gedichte los. Sie seien gar nicht echt, weil von den Militärbehörden zensiert. Und dann wurde noch ernsthaft diskutiert, ob man das überhaupt Lyrik nennen soll, ob die Gedichte ästhetisch etwas bedeuten oder was taugen. Sie zeichnen das detailliert nach, Herr Köthe, in einem wirklich sehr erhellenden Nachwort, das fast die Hälfte des Bandes ausmacht. Als ich das las von dieser Diskussion in den USA, dachte ich spontan, was ist denn das für eine bescheuert herzlose Frage? Also hier schreiben verzweifelte Menschen um ihr Überleben und ihr denkt drüber nach, ob das jetzt klassische Lyrik sei. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich finde auch, ich stimme Ihnen da ganz zu, das ist ein Skandal, und zwar einerseits, weil es herzlos ist, muss man sagen, aber andererseits auch, weil es sozusagen Lyrik theoretisch uninformiert ist. Also wenn man, na, und das sind Debatten, die wirklich von gestandenen, ausgezeichneten, preisgekrönten Lyrikern und Lyrikerinnen geführt wurden, und man würde doch viel eher vielleicht sagen wollen, wenn mich Gedichte aus Guantanamo erreichen und die sind sozusagen zwischen Leben und Tod geschrieben, und ich kann die nicht als Kunst anerkennen oder ich kann die nicht als Literatur oder Lyrik anerkennen, dann müsste ich vielleicht meinen Begriff von Literatur oder Lyrik erweitern. Also dafür haben wir doch Literatur und Lyrik, um genau sowas sagbar, um sowas spürbar, um sowas begreiflich machen zu können. Und natürlich ist man dann verunsichert. Und natürlich ist man auch, man versteht vielleicht nicht alles. Es gibt vielleicht Anspielungen, es gibt Begriffe, es gibt Übersetzungsunschärfen. Natürlich, aber genau da ist doch der Punkt, wo wirklich was passiert, wo man sich verändern kann, wo man was dazulernen kann. Das heißt, ich würde nicht die Qualitätsdebatte anhand dieser Gedichte führen wollen. Ich möchte nicht sagen, sind es gute oder schlechte Gedichte. Ich würde erstmal versuchen, die Gedichte verstehen zu wollen und lesen zu wollen.
Also Sie nennen sie sehr richtig, wie ich finde, Überlebenszeugnisse und sprechen ja von einem ästhetischen Widerstand eben der anderen Art.
Ja, unbedingt. Das ist ja eine, deswegen lege ich auch so viel Wert darauf, dass die Gedichte aus den Zeichnungen, aus den gemeinsamen Gesängen, aus dem Kratzen in die Becher entstanden sind. Also dass das Gedichte sind, die sehr, sehr eng mit einer Praxis des Widerstandleistens und des Überlebens verbunden sind. Das heißt, so wie die hier in dem Band veröffentlicht sind, ist es natürlich richtig und wichtig, und so kann man die Gedichte vorlesen und miteinander teilen. Aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige Bewegung in unserem Verständnis von diesen Gedichten, aber vielleicht auch von Literatur und Künsten im Allgemeinen, dass wir sagen, die entstehen aus einer ganz dringlichen Situation, oft von Gewalt und Widerstand oder Macht und Widerstand beeinflusst. Und so muss man sie auch lesen.
Wie man heute weiß, waren unter diesen fast 800 Inhaftierten nur ein paar wirkliche Terroristen. Die allermeisten wurden einfach nur festgehalten, gegen jedes Recht, zum Teil jahrzehntelang. Inzwischen sind noch circa 30 Menschen dort im Gefängnis. Selbst so entschiedene Demokraten wie ein Barack Obama hat es nicht vermocht, Guantanamo zu schließen. Bei Donald Trump war davon natürlich nicht die Rede, aber auch ein Joe Biden meide das Thema. Sie, Herr Köther, haben sich intensiv wissenschaftlich mit dem ganzen Komplex auseinandergesetzt. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass die USA diesen Schandfleck nicht tilgt? Er steht doch in solch eklatantem Widerspruch zu allem, was die USA als Rechtsstaat ausmacht.
Ja, da bin ich natürlich auf der einen Seite auch überfragt, weil ich mir so ein Handeln einfach nicht erklären kann und vielleicht auch nicht erklären oder rechtfertigen will. Andererseits muss man natürlich sagen, dass hinter Guantanamo eine riesige Kolonialgeschichte steckt, die bis zurück zum Spanisch-Amerikanischen Krieg geht, die sozusagen bis ins Jahr 1903 mindestens zurückgeht, eigentlich auch noch viel länger. Das heißt, wenn die USA jetzt das Lager schließen würden, müsste die USA, glaube ich, auf eine vielleicht viel stärker symbolische Machtgeste, die mit diesem kolonialen Ort, der eben seit über 100 Jahren besetzt und den Kubanern und KubanerInnen sozusagen weggenommen, vorenthalten wird, das müsste wahrscheinlich aufgegeben werden. Das heißt, Guantanamo, so erkläre ich mir das, ist sozusagen noch ein Symbol von Souveränität, ein Symbol von Empire, an dem ein bestimmter US-amerikanischer Exzeptionalismus noch versucht, sich festzuhalten, um die Demütigung sozusagen nur ein Staat unter anderen zu sein, selber verletzbar zu sein, angreifbar zu sein, kritikwürdig zu sein, um der irgendwie nicht ins Auge sehen zu müssen.
Danke Ihnen, Sebastian Köthe, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und auch wenn der Schmerz der Wunde stärker wird, es muss ein Mittel geben, sie zu heilen. Verse aus den Gedichten aus Guantanamo, den Band, den Sebastian Köthe herausgegeben hat. Übersetzt wurden die Gedichte aus dem Englischen und Arabischen von Sandra Hitzel und Kerstin Wilsch. Im Mattes und Seitz Verlag ist das Buch erschienen mit 131 Seiten für 16 Euro.